Jetzt. Apostelgeschichte Teil 6. Ich habe bei der Vorbereitung schon so meine Zweifel gehabt, ob wir dieses Jahr durch die Apostelgeschichte hindurchkommen. Es ist doch viel, was da an Inhalt drin ist, was man auch für Themen streift dabei, wenn man so eine Predigtreihe durch die Apostelgeschichte macht. Vielleicht mal noch so als Vorgedanken zwei Überlegungen zum besseren Verständnis und auch zur Auslegung oder zur Anwendung der Apostelgeschichte. Ihr Lieben, nicht jeder Satz in diesem Bericht oder in einem Dialog will uns etwas mitteilen. Ja, können wir das mal festhalten? Nicht jeder Satz will uns etwas mitteilen, aber jeder Satz in jeder Erzählung und in jedem Bericht zeigt uns etwas von dem, was Gott durch die Apostelgeschichte bewirken möchte, weitergeben möchte. Wir können aus den einzelnen Berichten die Vielfalt erkennen, der Methoden Gottes und auch der Vielfalt, der Unterschiedlichkeit der Menschen, die Gott gebraucht, um sein Reich voranzutreiben, um sein Werk zu tun in dieser Welt. Also das ist das Erste. Nicht jeder Satz, aber doch die Gesamtheit. Und dann möchte ich uns noch mal was in Erinnerung rufen. Wir alle gehen ja an solche Texte mit unseren Vorkenntnissen heran. Mit dem, was wir mal gehört haben, was wir mal gelesen haben von anderen im Internet oder wie auch immer, unsere Prägung oder auch unsere bisherigen Überzeugungen, die spielen, wenn wir solche Texte lesen, sie spielen damit hinein. Und wir haben so unsere Vorstellungen, wie bestimmte Dinge ablaufen müssen. Zum Beispiel Bekehrung, wie hat das abzulaufen? Taufe, wie hat das abzulaufen? Ja, bei Geistestaufe werden wir schon etwas zurückhaltender und ich meine zu Recht. Ja, aber das sind so Dinge, wo wir so eine Art Dogmatik aufstellen, bewusst oder unbewusst. Und das halte ich bei vielen Dingen für sehr, sehr schwierig. Und ich wünschte mir, dass wir immer mal wieder die Bibel hernehmen und die Bibel so lesen, als würden wir sie zum ersten Mal lesen. Als hätten wir alle unsere Unterstreichungen und Randnotizen und alles, was wir gehört haben, dass wir das mal über Bord werfen und die Bibel lesen, als würden wir sie zum ersten Mal lesen. Und da, also ich erlebe das immer so, da kommen erstaunliche Dinge zum Vorschein. So, jetzt tauchen wir ein. Letzten Teil haben wir gesehen, Stephanus. Er war der erste Christ, der sein Leben gelassen hat um seines Glaubens willen. Er musste wegen seines Glaubens willen sterben. Ein hingegebener Christ war im Fokus der Berichterstattung, aber auch in dieser Verbindung war ein Name aufgetaucht aus dem anderen Lager, aus dem Lager der Widersacher. Dreimal wird er erwähnt in diesem Zusammenhang. Und wenn wir das Buch nicht schon weitergelesen hätten, würden wir uns fragen, warum? Warum taucht hier dieser Name aus? Sonst heißt es immer der Hohe Rat, die Priester, keine Namen von denen, die die Gemeinde angegangen sind, verfolgt haben. Aber hier plötzlich ein Name und man fragt sich, warum? Im Kapitel 7, Vers 58, da hieß es, und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Genau, hier haben wir ihn. Im Kapitel 8, es beginnt dann so, Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Und im Vers 3 lesen wir, Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging. Überlegt euch das mal. Der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Das war der Saulus. Und Lukas ist es hier wichtig, so ganz nebenbei hier schon aufzuzeigen, was dieser Saulus für einer war, der später einmal so große Bedeutung für die Ausbreitung des Reiches Gottes, für die Entstehung neuer Gemeinden auch bekommen sollte. Er befürwortete die Tötung von Stephanus, ging gegen die Gemeinde vor und ließ Christen ins Gefängnis werfen. Aber Gott hatte eine andere Berufung für ihn und das schauen wir uns dann nach den Sommerferien genauer an. Zunächst wurde eine große Verfolgung losgetreten gegen die Gemeinde in Jerusalem. Verfolgung. Und nicht alle Christen wollten ja ins Gefängnis oder wollten gar als Märtyrer sterben. Und so haben sie sich zerstreut. Sind sie auseinandergegangen, haben sich zerstreut in die Umgebung nach Judäa und Samaria. Da wollte eigentlich keiner hin. Eigentlich nicht. Aber manchmal, ihr Lieben, braucht es einen Anstoß, um zu gehen. Und das war ja das auch, was Jesus ihnen versprochen hatte. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, ihr werdet meine Zeugen sein. Wo? Jerusalem, ja, das war klar. Aber auch in ganz Judäa und in Samaria bis ans Ende der Erde. Das hatte Jesus ihnen versprochen und es geschieht. Es geht weiter, raus aus der Stadt Jerusalem in die Landschaft der Umgebung hinein. Und später heißt es nochmal, Achtung, Spoiler, Apostelgeschichte 11, die nun zerstreut worden durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen sie hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia. Und das ist das, was Lukas immer wieder auch in der Apostelgeschichte deutlich macht. Es geht weiter, es geht voran, unaufhaltsam breitet sich die Botschaft von dem Reich Gottes aus. Jesus Christus und seine Botschaft, die frohe Botschaft, es geht unaufhaltsam weiter. Nur die Apostel, sie blieben in Jerusalem zurück. Warum, wird uns gar nicht begründet. Wer weiß, ich will da auch gar nicht spekulieren. Und vielleicht hatte ja auch so mancher Christ schon damals gedacht, Mensch, Stephanus, warum musst du uns das antun mit dieser Verfolgung hier? Hättest du nicht mit ein bisschen mehr Diplomatie vorgehen können? Einfach mal die Klappe halten? Stört hier unser ruhiges, besinnliches, unauffälliges Leben? Ja, unseren schönen Gemeindefrieden? Jetzt haben wir hier die Verfolgung. Das kann doch nicht von Gott gewesen sein. Ja. Auf solche Gedanken könnte man ja kommen. Aber doch. Es heißt zwar ausdrücklich, dass diese Verfolgung wegen Stephanus entstand. Ja. Aber wir sehen hier auch, dass Gott es war, der durch diese Verfolgung seinen Plan in dieser Welt fortsetzte. Auch durch Unangenehmes im Leben. Auch durch Unangenehmes im Leben setzt Gott seinen Plan in dieser Welt fort. Und das ist bis heute so. Wenn seine Leute nicht gehen, muss Gott irgendwie reagieren. Versetz dich mal in die, jetzt können wir nicht, aber mal hypothetisch, versetz dich mal in die Situation Gottes. Er gibt ihnen den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ans Ende der Welt. Und die bleiben in Jerusalem hocken. Schön, Gemeinde, kuschelig, jeden Sonntag bin ich da. Aber den Auftrag, mittlerweile sind ja einige Jahre vergangen, den Auftrag haben wir vergessen. Hier geht's uns gut. Und ich glaube, dass Gott auch heute so handelt und reagiert. Wenn seine Leute nicht gehen, muss was geschehen. Und das sollte uns zu denken geben. Ja. Jetzt kam die Ausbreitung des Evangeliums so richtig in Schwung. Sie gingen auf einmal, nicht ganz freiwillig, wie gesagt, nach Judäa, Samaria, darüber hinaus. Und ich habe festgestellt, dass es nicht unbedingt die sicheren Zeiten oder Orte oder Gesellschaften für Christen sind, die das Reich Gottes vorantreiben, sondern oftmals gerade dort, wo es eng wird, wo es schwierig wird, gerade dort auch, wo Verfolgung, wir können die Berichte lesen, ja, von unseren Geschwistern, die unter Verfolgung leiden. Es sind oftmals die unsicheren Zeiten und Situationen, die die Herzen der Menschen für die frohe Botschaft öffnen. Jedenfalls hier beginnt jetzt diese eigentliche Ausbreitung der frühen Gemeinde. Bisher war es ja nur eine. Und unsere Aufmerksamkeit wird wieder auf einen Mann gerichtet. Ich lese es mal ab Vers 4. Da heißt es, die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Philippus. Auf ihn wird jetzt unsere Aufmerksamkeit gerichtet. Übrigens, Philippus heißt übersetzt, weiß das jemand? Pferdefreund. Finde ich sehr sympathisch. Ja? Pferdefreund, ja. Und jetzt hier, also dieser Name ist ja schon mal aufgetaucht, wenn ihr euch erinnert, bei der Versorgung der Witwen, ja. Aber jetzt und auch im Weiteren ist er sehr evangelistisch unterwegs. Er predigt Christus, die Volksmenge hörte ihm zu aufmerksam. Sie sahen auch seine Zeichen und Wunder, die er tat. Unreine Geister fuhren aus, gelähmte Lahme wurden geheilt. Und dann heißt es im Vers 8 ganz kurz, und es war große Freude in jener Stadt, in einer Stadt Samarias. Große Freude in dieser Stadt. Philippus, er hatte Erfolg als Evangelist. Und auch da können wir wieder denken, so könnte es eigentlich weitergehen. Ja, aber er kommt mit einem interessanten Mann jetzt in Kontakt, dieser Philippus. Ein interessanter Mann läuft ihm über den Weg. Die erste uns näher oder betrachtete Person außerhalb Jerusalems, ausgerechnet ein Magier oder ein Zauberer. Das ist die erste Person außerhalb von Jerusalems, die uns so vor Augen gestellt wird, ein Magier, ein Zauberer. Dieser bezauberte die Menschen damals. Er bezauberte die Menschen mit seinen Künsten, behauptete sogar von sich der Größte zu sein. Gibt es ja auch heute welche, ne? Die das von sich behaupten, der Größte zu sein. Er hatte großen Zulauf, viele Anhänger und selbst er sagte von sich, ich bin die große Kraft Gottes. Und weil ich mit euch geht, für mich ist es schon interessant, mich macht das ein bisschen neugierig, was in dieser Zeit da abgelaufen ist, was er denn vorgeführt hat, dieser Zauberer. Irgendwelche Zaubertricks, die man vielleicht sogar nachmachen hätte können. Was ist da gelaufen? Was hat Simon vorgeführt? Waren die Leute vielleicht damals leichtgläubiger als heute? Konnte man ihnen eher etwas vormachen, weil sie so naiv waren? Die Samariter war ja bei den Juden sowieso ein bisschen verdächtig gewesen. Bei denen lief ja einiges schräg, ja, nicht nur solche Zaubereien. Aber doch wird irgendwie deutlich, es muss sich um mehr gehandelt haben. Mehr als irgendwelche Tricks, um welche Illusionen oder optische Täuschung, Bühnenkunst. Es ging hier, davon bin ich überzeugt, um Okkultismus. Das Anzapfen von finsteren Mächten, damit in Berührung zu kommen. Manche halten das ja für Spielerei oder Scharlatanerie, was dafür angeboten wird. Aber die Bibel zeigt es uns immer wieder, es gibt finstere Mächte. Es gibt finstere Mächte, mit denen man in Kontakt kommen kann, mit denen man im Bunde stehen kann oder die einen auch in den Bann ziehen können, gebunden. Die unsichtbar auch ihre Fäden ziehen. Und da, wo Menschen geheimnisvolles Wissen oder übernatürliche Kräfte anzapfen wollen, da haben sie Zugriff, so will ich es mal ausdrücken. Ja, da bekommen sie Raum. Und die Bibel weiß auch um die Sklaverei, die sich damit auch verbindet, die mit denjenigen, die sich mit solchen Dingen beschäftigen, wenn man solche Mächte einmal reinlässt in sein Leben. Und auch welche Zerstörung das anrichten kann im Leben. Das ist also kein Spaß. Nichts, was man nachmachen sollte. Einfach mal was Neues ausprobieren oder so. Nein, nein, davor möchte ich ausdrücklich warnen. Und trotzdem fallen immer wieder Menschen darauf ein, auch in unserer Zeit, in unserer sogenannten aufgeklärten Zeit, ja, und Gesellschaft. Die Welt will uns beeindrucken. Beeindrucken, will uns ablenken, in den Bann ziehen und so beschäftigen, dass wir möglichst keine Zeit mehr haben, um über das wirklich Wichtige im Leben auch nachzudenken. Über unsere Zukunft, über den Sinn des Lebens, wo geht's mal hin und all diese wichtigen Fragen. Sie wollen es beeindrucken, beschäftigen, ablesen. Und das tun die Zauberer unserer Zeit bis heute. Viele Angebote, die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen, nur nicht ins Nachdenken kommen. Und vielleicht kannst du dich mal fragen, wovon lässt du dich beeindrucken? Was bezaubert dich? Was zieht dich in den Bann? Wovon kannst du nicht lassen? Hier in Samaria bei den Leuten, sie begannen jetzt sich für etwas anderes zu interessieren. Es hat sich ausgezaubert für die Leute in Samaria und das nur, weil jemand aus Jerusalem gekommen war. Und mit der frohen Botschaft von Jesus Christus, die er verkündigt hatte, eine ganz neue Wende auch im Volk herbeiführte. Und diese Wende wird uns in einem Satz beschrieben, Vers 12. Als sie aber den Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und den Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Sie glaubten dem, was Philippus verkündigt hat, dem Evangelium. Sie sahen die Zeichen natürlich auch und die Wunder, die er tat. Menschen wurden gesund, unreine Geister fuhren aus, ja, mit denen sie ja schon in Kontakt gekommen sind. Unreine Geister fuhren aus. Und aus Grund ihres Glaubens, ihres neu gewonnenen Glaubens, ließen sie sich jetzt taufen. Diejenigen, die Philippus zugehört haben, kamen plötzlich mit einer anderen Kraft, mit einer neuen Kraft in Berührung, als das, was sie vorher von Simon erlebt hatten oder mitbekommen haben. Sie fanden plötzlich echte Hilfe für ihre Notsituation. Sie fanden eine Lebensveränderung und das durch das, was Philippus verkündigt hat. Sie spürten diese Botschaft, diese Botschaft tut mein Leben wirklich gut. Ja. Diese Botschaft ist gut für mich. Sie waren nicht nur vom Verstand her überzeugt oder wollten mal was Neues ausprobieren. Nein, sie spürten, hier finde ich Rettung. Hier verändert sich was in meinem Leben. Sie haben ihr Leben Jesus Christus gegeben, es kam zu echten Bekehrungen und daraufhin ließen sie sich taufen. Interessant auch, Philippus sprach vom Reich Gottes und verkündigte den Namen Jesus Christus. Das war die Zentrale, das Zentrum seiner Botschaft. Jesus Christus, immer wieder Jesus Christus und die Botschaft vom Reiche Gottes. Das war das, über das Jesus gesprochen hatte und das war der zentrale Punkt auch hier. Und die Leute merkten, etwas Neues hat begonnen. Damit kommt etwas Neues in diese Welt, in unsere Gegend, nach Samaria. Und auch da möchte ich dir eine Frage stellen. Wem hörst du zu? Die Menschen haben dem Philippus zugehört. Wem hörst du zu in diesen Tagen? Den Mädchen? Dem Nachbarn? Wem hörst du zu? Wem schenkst du Aufmerksamkeit? Welche Stimmen in dieser Welt hörst du? Hier in Samaria, in dieser Stadt, sie hörten plötzlich nicht mehr auf Simon, nicht mehr auf irgendjemand, nicht mehr auf den Lautesten, ja, nicht mehr auf die Medien, die auf sie aufmerksam machen wollten. Sie hörten auf denen, der ihnen von Jesus Christus erzählte. Und dem Reich Gottes und was sich immer weiter ausbreitet. Und dafür haben sich die Menschen entschieden und ließen sich taufen aufgrund ihrer Entscheidung. Jesus soll jetzt mein Retter sein, auch mein Retter. Ja, mit ihm will ich leben, von ihm will ich mich prägen lassen. Er soll herrschen in meinem Leben. Das haben sie gesagt und das zeigt auch dieser Schritt der Taufe. Weißt du, mit dem Schritt der Taufe beziehst du klar Position. Dann ist klar, zu wem du gehörst. Taufe heißt, ich gehöre zu Jesus Christus. Es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher, ein Danach, eine Zukunft, eine Vergangenheit und es gibt eine Zukunft. Die Taufe ist ein sichtbares Bekenntnis, weil du zum Ausdruck bringst, ein sichtbarer Schritt eigentlich auch, der deutlich macht, Jesus hat mich gefunden und ich habe mich für ihn entschieden. Ich habe Ja gesagt, er ist mein Herr. Das alte Leben ist vorbei, für mich hat jetzt etwas Neues begonnen. Und im nächsten Teil, nach den Ferien, wird uns eine Taufe in Nahaufnahme, übrigens die einzige, die uns da in der Bibel so in Nahaufnahme vor Augen geführt wird, und da werde ich dann nochmal ein bisschen mehr auf dieses Thema Taufe auch eingehen. Was auch für mich interessant war, übrigens hier steht ausdrücklich Männer und Frauen kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Männer und Frauen. Und das fällt bei Lukas in der Apostelgeschichte immer wieder mal auf. Männer und Frauen kamen zum Glauben. Das war für die damalige Zeit und Kultur bedeutsam. Ungewöhnlich. Auch, ja. Ich denke, das wisst ihr, die Frauen spielten in der damaligen Zeit und Kultur eine geringere Rolle, eine untergeordnetere Rolle. Sowohl in der Gesellschaft, auch wie im religiösen Bereich. Ja. Sie wurden als nicht so wichtig angesehen im Umfeld dieser ersten Gemeinde. Sie wurden im Gottesdienst und der Versammlung gar nicht mitgezählt. Ja. Bei Gericht nicht als Zeugen zugelassen. Kein Philosoph der damaligen Zeit hätte sich mit einer Frau abgegeben. keine Schule hätte sie aufgenommen. Frauen standen so ein Stück weit im Hintergrund der Gesellschaft. Aber anders, und das ist das Bedeutsame, anders wurde es bei den Christen. Jesus hatte ganz neue Maßstäbe geprägt, eine revolutionäre Veränderung, wie er mit Frauen umgegangen ist und wie er sie auch, in den Vordergrund, oder nicht in den Vordergrund, aber gleichwertig mit gerückt hat in dieser Zeit und in dieser Kultur. Gleichberechtigung, gleiche Wertschätzung, gleichwertige Ergänzung auch. Ja. Und das ist der Unterschied zu dem Trend, den wir heute erleben. Heute erleben wir mehr eine Gleichmacherei. Damals war es Gleichwertigkeit trotz Erhalt der Unterschiedlichkeit. Und das ist wichtig. Mann und Frau sind unterschiedlich. Ja. Heute versucht man, das alles gleich zu machen. Die Frau wird zum Mann, der Mann wird zur Frau in verschiedenen Bereichen des Lebens. Aber hier in Samaria kommen Frauen wie Männer zum Glauben und werden Teil der Gemeinde. Beide treffen ihre Entscheidung. Beide lassen sich aufgrund ihres Glaubens taufen und werden Teil der Gemeinde. Und doch ist es ungewöhnlich, ja. Ich kann mir vorstellen, das war damals für manche Ehemann gar nicht so leicht zu verdauen. Da entwickelt meine Frau plötzlich eine Leidenschaft, eine Hingabe für einen anderen Mann. Ja. Oder? Gut, er war jetzt nicht körperlich anwesend, aber die Gefühle waren echt. Wertschätzung, Achtung, Ehrerbietung, Liebe. Ja. Wenn deine Frau plötzlich im Gottesdienst neben dir singt, Jesus, du allein bist genug. Wir wissen, was gemeint ist, aber versetzen wir uns mal in die ungläubigen Männer. Ja. Jedenfalls hier, jeder traf seine eigene Entscheidung. Keiner entschied für den anderen, obwohl es schon eine große und vorbildhafte Bedeutung hatte zu der damaligen Zeit, in welche Richtung der Hausherr oder der Mann des Hauses gegangen ist, sich bewegte. Das zeigt zum Beispiel so Aussagen, du und dein Haus wirst gerettet werden, nicht als Zwang und nicht als Pflicht, aber doch schon eine positive Wirkung, eine vorbildhafte Wirkung, wo sich der Mann des Hauses hinbewegt hat und Gott ruft und erwählt jeden Menschen ganz persönlich. Jeder trifft seine Entscheidung persönlich. Gleichwertig stellt er Frauen wie Männer nebeneinander in seinem Reich und auch in der Gemeinde. Und wenn uns das vielleicht auch heute wie selbstverständlich vorkommt, es ist noch nicht lange her. Es ist noch nicht lange her, wo auch in der Gemeinde so, wie sage ich das jetzt, wo die noch nicht so eine gleiche Wertschätzung für Mann und Frau angesagt war. Ja, nicht so selbstverständlich war. Im Privaten, in der Gemeinde, gerade auch in Verantwortung, in Leitung oder auch in Besetzung von Ämtern. Es war noch nicht so lange selbstverständlich. Aber zurück jetzt mal zu unserem Simon. Für ihn hatte es sich ausgezaubert, als er das nämlich alles so mitbekam, was da gelaufen ist, so glaubte er auch. So heißt es, er glaubte und ließ sich taufen, hielt sich zunächst zu Philippus und war total begeistert. Vor allem, als die beiden Apostel Petrus und Johannes dann aus Jerusalem noch dazu kamen. Bis Jerusalem hat er es sich rumgesprochen, was da in Samaria abging. Evangelisation, Menschen kommen zum Glauben. Und dann wird Petrus und Johannes gesandt nach Samaria, um ja vielleicht mal nach dem rechten Dingen, ob das alles richtig abläuft, zu schauen. Und ich lese jetzt ab Vers 15 weiter. Als diese, also Petrus und Johannes, hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Zwei Apostel beten dann mit den gläubig gewordenen, legen ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie. Hier brauchte es anders als zuvor in Jerusalem die Bestätigung und den Einsatz der Apostel, dass auch die Samariter mit Heiligen Geist erfüllt würden. Es wird ja gerne mal diskutiert, gerade so auch im übergemeindlichen Dialog, gibt es die sogenannte Geistestaufe oder nicht? Spannende Frage, immer wieder in der Theologie. Ja. Und wenn wir mal diesen mit Vorurteilen belegten Begriff beiseite lassen, gibt es für mich hier an dieser Stelle bloß zwei Möglichkeiten. Entweder die Gläubigen waren noch nicht wiedergeboren, denn das geschieht ausschließlich durch das Wirken des Heiligen Geistes, dann wäre hypothetisch gesehen, nur mal gesagt, das Gläubigwerden und die Wiedergeburt zwei getrennte Erfahrungen. Oder es gibt, nachdem du durch den Geist wiedergeboren wurdest und somit den Geist ja in dir hast, dir das neue Leben schenkt, es gibt noch eine weitere mögliche Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Hier als Empfangen des Geistes beschrieben, an anderer Stelle erfüllt, wiedergegeben, ja. Und wie ich schon oft in dieser Predigtreihe betont habe, heißt das nicht, dass wir alles auch genau so erleben müssen, ja, bitte. Wir müssen nicht alles genauso erleben, aber hier wirkt Gott auf diese Art und Weise. Das Empfangen des Heiligen Geistes durch Handauflegung eine Zeit nach dem Gläubigwerden. Wir und besonders Theologen, wir neigen ja dazu, das Wirken des Geistes irgendwie dogmatisch einzufangen, festzulegen, von hier bis da. Ja, so unsere Schachteln zu machen, festzulegen. Und das halte ich ja gerade in Bezug auf das Getauftwerden im Heiligen Geist für schwer bis unmöglich. Nach Paulus, Römer 8, da sehen wir ganz deutlich, dass es kein Christsein ohne Heiligen Geist gibt. Es gibt kein Christsein ohne den Heiligen Geist. Stimmt das? Ja? Könnt ihr nachlesen, Römer 8. Wie kann es dann sein, dass hier die Gläubigen in Samaria den Heiligen Geist noch nicht empfangen haben? Das geht doch nur, wenn es auch eine weitere oder weiterführende Erfahrung mit dem Heiligen Geist gibt. Denn alles, was uns bisher von den Samaritern berichtet wird, die gläubig geworden sind, wird sonst an anderer Stelle in der Apostelgeschichte nur von echten Christen gesagt. Demnach muss das geistliche Leben in ihnen schon begonnen haben. Aber Lukas zeigt das auch immer wieder in der Apostelgeschichte, dass das Kommen des Heiligen Geistes Kraft bedeutet. Ja, Kraft. Wie Jesus es auch gesagt hat, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Eine Kraft, die oftmals in der Apostelgeschichte durch wahrnehmbare Zeichen sich manifestiert. Und deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass diese kraftvolle, wahrnehmende Manifestation des Heiligen Geistes dies hier war, was noch nicht stattgefunden hatte, bis zu dem Zeitpunkt, als die Apostel die Hände auflegten und der Heilige Geist die Menschen aus Samaria da erfüllte. Lukas nennt das Kommen oder Empfangen des Geistes und wir würden das wahrscheinlich mit dem Getauftwerden im Heiligen Geist in Verbindung bringen. Ihr merkt, wie ich diesen Begriff Geistestaufe umschiffe, ja? Weil das lässt viele oftmals auf Abstand gehen. Und hat schon viele Diskussionen hervorgebracht und eher nicht zielführende Diskussionen. Und es gibt so einige theologische Begriffe, die versuchen, etwas auf den Punkt zu bringen oder festzulegen, so wie Geistestaufe, auch andere Dinge, die dann sich aber auch mit negativen Gedanken verbinden und oftmals dann auch zu einem Hindernis oder zu Trennungen gar mit Trennungen einhergehen. Und so versuche ich, bei den Begriffen und Formulierungen der Bibel zu bleiben. Also getauft werden im Heiligen Geist. Das sagt Jesus selbst. Ihr werdet getauft werden im Heiligen Geist. Ja. Aber auch dieses Thema werden wir nochmal im Laufe der Apostelgeschichte streifen, in seinen ganz verschiedenen Facetten auch, wie es erscheint, wie es uns berichtet wird. Jedenfalls, davon war Simon angetan. Er war begeistert davon, was er da erlebt hat. Und das wollte er auch. Und mit dieser Bitte wandte er sich jetzt an die Apostel. Vers 18. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, mit dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Das brauche ich auch. Das will ich auch können. Ja. Wenn ich das drauf habe, dann bin ich wieder der Größte. Ja. Hat er vielleicht gedacht. Ich weiß nicht. Ja. Was kostet diese Gabe? Herr damit. Wie viel muss ich euch geben, dass auch ich diese Fähigkeit bekomme? Und wir würden vielleicht denken, das ist irgendein frommer Scherz, den Simon hier macht. Aber Petrus erkannte, dass es jetzt nicht bloß ein Scherz war, nicht nur ein frommer Spaß. Nein, Petrus spürte, Simon hat es noch gar nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Ja, im Kern nicht verstanden. Simon dachte vielleicht, es geht jetzt alles so weiter. Diese Gabe kann ich mir irgendwie erkaufen, nach den alten Denkmustern, nach den alten Gewohnheiten, die er so noch drin hatte. Ich kann mich jetzt zwar Christ nennen, ja, aber alles bleibt beim Alten. Er dachte, er könnte jetzt wieder mit dem Heiligen Geist Geschäfte machen, wie er das zuvor mit der anderen Macht gemacht hat. Ja. Menschen in den Bann ziehen. Den Heiligen Geist bräuchte ich, um meine Interessen zu vertreten. Ja. Und ich glaube, wenn ich so manches beobachte und so manches mitkriege, ist auch mancher, ich möchte nicht zu viel sagen, auch mancher heute so unterwegs. Aber die Taufe, sie ist ein Neuanfang und davon spricht er. Es läuft nicht so weiter wie bisher. Die Taufe ist nicht bloß, dass du eine schöne Urkunde hast und sagen kannst, jetzt habe ich es in der Tasche, schönen Taufspruch, vielleicht auch, wenn es gut läuft, ein paar Geschenke. Nein, die Bibel spricht von einem Neuanfang, mit Jesus Christus gestorben, begraben mit Jesus, auferstanden mit Jesus zu einem neuen Leben. Einem veränderten Leben. Das bringt die Taufe zum Ausdruck. Und Simon, ich kann ihn schlecht einschätzen. Ja, man kann schlecht einschätzen, wie sein Stand war. War sein Glaube echt gewesen? Oder haben sie hier den Falschen getauft? Kann man fragen. Ja. Lukas zeigt hier, und das steht für mich fest, Lukas zeigt hier einen Menschen, der für kurze Zeit in Kontakt mit der Gemeinde kommt. Für kurze Zeit etwas mit Gemeinde zu tun hat. Und da selbst von sich sagt, er sei Christ. Doch durch die Worte von Petrus verdeutlicht Lukas eine andere Sicht auf Simon. Eine andere Sicht. Er spricht von einem unaufrichtigen Herzen und dass Buße angesagt ist. Umkehr angesagt ist. Aber unser Simon, diese Bitte um Vergebung möchte er gerne weiter delegieren. Und er sagt im Vers 24, bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts über mich komme von dem, was ihr gesagt habt. Ja. Letztendlich erfahren wir nicht genau in diesem Bericht, wie es mit Simon ausgeht. Hat er Buße getan, ist er umgekehrt, Reue gezeigt oder ist das eingetroffen, was die Apostel ihm prophezeit haben? Jedenfalls die gläubig gewordenen Samariter, sie konnte jetzt nichts mehr so schnell beeindrucken, so schnell bezaubern, ja, von diesen Angeboten dieser Welt. Was andere sagen, was andere machen. Sie fanden ihre Orientierung jetzt im Wort Gottes, in dem, was Jesus sagte, in dem, was ihnen mitgeteilt wurde, im Evangelium, in der frohen Botschaft vom Reiche Gottes. Das war das, was die Samariter begriffen hatten. Ja, wo ihnen die Augen geöffnet wurden, so wie wir das heute früh gesungen haben. Ja. Ihnen gingen die Augen und die Herzen auf für diese Botschaft und sie haben ihre Entscheidung getroffen und mit der Taufe klar Position bezogen für Jesus Christus. Ihm wollen wir ab jetzt nachfolgen. Und das ist die beste Entscheidung in dieser Welt, die du treffen kannst. Ich möchte Jesus Christus nachfolgen. Mit meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Leben. Ja. Weißt du, die Taufe verändert nichts, wenn der Glaube an Jesus Christus fehlt. Auch das müssen wir immer wieder deutlich machen. Die Taufe verändert nichts, wenn der Glaube an Jesus Christus fehlt. Aber die Taufe bringt das zum Ausdruck, was in dir geschehen ist. Ich glaube, ich vertraue, ich gehöre jetzt zur Familie Gottes. Das bezeugt meine Taufe. Und damit hat etwas Neues begonnen. Das alte Leben ist Vergangenheit, ist vorbei. Ausgezaubert. Ausgezaubert hat es sich für Simeon und auch für die Menschen in Samaria. Ausgezaubert hat es auch sich für uns. Ja. Die Zaubereien dieser Welt haben für uns ein Ende. Durch Jesus Christus. Amen. Amen.